Düsseldorf Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Willkommen auf TIDE Radio zu Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Am Mikrofon Gianpiera Giardulagnona und mein Gast heute ist schon wieder Markus Oberreuter.
Schon wieder.
Ja, genau. In unserem letzten Gespräch haben wir konkret über antisemitische Vorurteile und Mythen, die in den frühen anthroposophischen Schriften auch reproduziert wurden, gesprochen. Allerdings, und das war dir ganz wichtig, in Abgrenzung zu Waldorfpädagogik und der gelebten Praxis im Schulalltag. Außerdem hast du abschließend eine ganz persönliche Herausforderung hinsichtlich der Überwindung von Klassismus verraten. Und hier würde ich gerne heute noch etwas mehr oder näher drauf eingehen. Markus, erstmal schön, dass wir unser Gespräch fortsetzen können. Wie geht's dir heute?
Vielen Dank, dass ich nochmal mit dir reden darf. Mir geht's gut. Nach deinen letzten Fragen bin ich etwas aufgeregt, denn die sind ja sehr anspruchsvoll und ich möchte auch anspruchsvoll liefern. Und hoffe, dass ich deine Fragen gut beantworten kann. Das ist, ich hoffe, also du erklärst das immer gut und die Fragen sind eigentlich gut verständlich, aber ich versuche mich auch kurz zu fassen, damit das nicht ausufert.
Ja, das geht
ja, genau, aber tatsächlich, ja, also diese Klassismusfrage, die habe ich auch immer wieder dabei in meinem Alltag, ja.
Ja, nee, und das ist auch so ganz gut, weil dass wir darüber reden, weil von außen betrachtet muss gesagt werden, dass dies sicherlich ein großes Problem an Waldorfschulen ist, auch wenn stets betont wird, dass es eine Schule für alle sein soll. Daher war ich sehr froh, als du selbst erklärt hast, dass du merkst, dass es dir persönlich schwerfällt, diese Kategorie zu überwinden und abzulegen. Dazu möchte ich gerne mehr wissen. Wie würdest du die Herausforderung in Bezug auf Klasse an Waldorfschulen konkret beschreiben?
Grundsätzlich denke ich, dass man wahrscheinlich Eltern in Deutschland findet, die ein besonderes Interesse an der Bildung ihrer Kinder haben. Und man findet Eltern, denen ist das nicht besonders wichtig und die nehmen lieber die nächstgelegene Schule. Und erstere, die ich genannt habe, suchen also nach einer guten Schule. In Hamburg gab es dazu auch schon Studien und es hat sich herausgestellt, vor allem Eltern wünschen sich oft für ihre Kinder ein Gymnasium statt einer Gesamtschule. Ja, ja. Es gab ja in Hamburg diese Phase, wo die Gymnasien abgeschafft werden sollten und die Eltern haben aber eigentlich dagegen protestiert oder sind sogar Sturm gelaufen dagegen. Wer sich da mehr mit befassen möchte, dem kann ich Aladin Al-Mafalani empfehlen, ein Sozialwissenschaftler von der Uni Osnabrück, der das gut untersucht hat. Nehmen wir also jetzt die Eltern, die ein besonderes Interesse an der Bildung haben. Dann suchen die also jetzt eine besondere Bildungsinstitution heraus. Das muss nicht Waldorf sein, sondern es kann irgendwas anderes sein. Manchmal sind das kirchliche Schulen, manchmal sind das reformpädagogische Schulen. Aber die sind dann oft nicht öffentlich. Und das bedeutet, dass diese Schulen sich anders finanzieren müssen. Und je nach Bundesland, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber je nach Bundesland werden diese Schulen mehr oder weniger gut vom Bundesland mitfinanziert, wenn sie Ersatzschulen sind. Und manchmal werden sie aber auch schlechter finanziert, wenn sie zum Beispiel gar keine Abschlüsse anbieten oder sowas. Ja? Das heißt, die Eltern müssen dann zusätzlich dabei mitbezahlen, wie das schon am Anfang ist. Du kennst das auch, Jan-Pierre, mit in welchen Kindergärteninitiativen, Elterninitiativen für Kindergärten, ja. Die kosten manchmal schon ein bisschen Geld und bei den Schulen geht das dann so weiter. Und für mich ist da schon die erste Unterscheidung getroffen. Haben die Eltern Interesse an einer besonderen Bildung für die Kinder, ja oder nein? Wenn ja, sind sie schon in einer besonderen Gruppe von Menschen? Und da weiß ich nichts Genaues zu, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass das häufig Leute sind, die selber soziale Dinge studiert haben, die wahrscheinlich AkademikerInnen sind. Also das ist immer noch eine sehr heterogene Gruppe, denke ich. Aber die haben zumindest schon mal diese Unterscheidung genommen. Und sie sind in einem zweiten Schritt oder in einem 1,5. Schritt in der Willens, sie haben den Willen, dass sie etwas bezahlen würden für die Bildung ihrer Kinder. Das ist vielleicht noch nicht der zweite Schritt, aber es ist zumindest diese Voraussetzung, dass sie sagen, Bildung ist wichtig, besondere Bildung ist wichtig und deswegen würde ich auch bezahlen. Da fängt für mich sozusagen schon die Unterscheidung in Klasse an. Das ist natürlich eine sehr schwache Definition für Klassismus, würde ich sagen, da kannst du mich gleich nochmal auseinandernehmen, aber manche Leute haben eben kein besonderes Interesse daran. Die vertrauen auf das System und sagen, ja, die nächste Schule ist die beste Schule. Und das darf man auch haben in Deutschland, glaube ich. Das deutsche Schulsystem ist hochgradig überwacht und reguliert und sowas. Also das heißt, da braucht man, glaube ich, in der Regel keine großen Ängste haben, dass es total drunter und drüber geht. Ja, aber
diesem Klassismus in der Waldorfschule sieht eigentlich total anders aus. Ja. Ne? Also ich glaube, da geht es auch nicht nur um diesen, sind die Eltern AkademikerInnen oder nicht, sondern geht es auch tatsächlich auch, wie viel verdienen Eltern. Ne? Und da wollte ich noch mal kurz eine holistische Perspektive sozusagen sehen oder hören, wie sieht's aus dann konkret in diesem Waldorf-pädagogischen Milieu?
Genau, konkret sieht es so aus, dass die allermeisten Waldorfschulen etwa in der Höhe eines Kindergeldes, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, im Moment wahrscheinlich ein bisschen mehr, Schulgeld erheben. Und dieses Schulgeld muss man willens sein zu bezahlen. Und vor allem, wenn man mehrere Kinder an der Waldorfschule hat, dann wird das relativ schnell teuer.
Ja, ja, das
wird manchmal gibt es so eine Art Mengenrabatt. Und also das wissen ja viele nicht, aber fast alle Waldorfschulen haben auch ein System, wo man beantragen kann, dass die Beitragssätze etwas geringer werden.
Ja, ja, ja.
Aber wie bei allen diesen Systemen in Deutschland ist immer so, dass man dafür Nachweise liefern muss, dass man also wenig verdient oder eine hohe Miete hat oder solche Dinge. Und dann wird einem da so ein Teil dieses Schulgeldes erlassen.
Das führt aber dazu, dass es in der Schulgemeinschaft darüber gesprochen wird, dass andere SchülerInnen es mitbekommen, dass gewisse SchülerInnen nicht dabei sind, dass sie so gewisse Veranstaltungen nicht teilnehmen können, weil die einfach sich das nicht leisten können. Oder nicht?
Das kann sein. Das kann ich nicht genau beurteilen. Ich würde sagen, bei meiner Schule ist das unbekannt. Glücklicherweise. Das wird sehr, sehr geheim gehalten und sehr vertraulich behandelt, das Ganze. Nichtsdestoweniger, die Mitschülerinnen und Mitschüler wissen sowieso immer, wer arm ist und wer nicht arm ist, weil die sich an der Kleidung erkennen und an den, dass die Menschen auf Klassenfahrten mitkommen oder nicht auf Klassenfahrten mitkommen und so weiter und so fort. Also da gibt es viel Selektion auch innerhalb der Klassengemeinschaft. Und das ist dann schon der nächste Punkt. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, aber wenn wir erstmal sagen, nehmen wir mal an, Jampi, du bist ein Schüler und deine Eltern sind jetzt in der Lage, für dich jeden Monat 240 Euro oder irgendwie sowas zu bezahlen. Und das ist ja schon mal eine besondere Sache. Und dann kommen eventuell noch Klassenfahrten dazu und so weiter und so fort. Das heißt, letzten Endes entstehen da also deutlich über 10.000 Euro in einer Waldorfschülerkarriere Kosten, die man bereit sein muss zu zahlen und die man auch zahlen können muss. Und ich glaube, dass auch Menschen mit wenig Einkommen trotzdem leisten können, das zu bezahlen. Aber die müssen eine enorm hohe Motivation haben, zum Beispiel die Waldorfschule zu wählen. Woher die Motivation kommt, weiß man dann nicht so ganz genau. Da gibt es unterschiedliche Motivationen, also Push-and-Pull-Faktoren im besten Sinne, die also einen an die Waldorfschule anziehen oder von den anderen öffentlichen Schulen abstoßen. Ja, ja. Aber diese Motivation muss da sein. Und ich stelle fest, dass es häufig Leute sind, die das auch einfach ganz gut bezahlen können, weil entweder beide Partner arbeiten, wenn es zwei Partner gibt, oder eben gute Gehälter im Elternhaus vorhanden sind, zumindest eins, und das Ganze das möglich macht. Und das wiederum wirkt sich aus auf eine soziokulturelle Zusammensetzung der Schülerinnenschaft an Waldorfschulen.
Ja, aber was empfiehlst du ganz konkret, um diese Hürde zu überwinden und aktiv entgegenzuwirken?
Ja, also ich habe dazu eine ambivalente Haltung. Die ist vielleicht als Waldorflehrer gar nicht so populär, diese Haltung, aber ich kann sie auch begründen.
Ich höre zu.
Die Grundlage ist ja, dass ein Bundesland einer Waldorfschule nicht 100% der Finanzierung gibt wie einer anderen öffentlichen Schule, sondern einen Prozentsatz davon. In der Regel sind das mehr als 70% in den Bundesländern. Und dieser fehlende Betrag, die Differenz, wird in aller Regel von den Elternhäusern aufgefüllt. Und die Begründung der Bundesländer ist aber eine interessante, ist eine Mehrfachbegründung. Zum einen lassen sich die Waldorfschulen über weite Jahre hinweg nicht in ihren Lehrplan hineinreden. Da sagt also das Bundesland, ganz im Sinne einer staatlichen Idee über Bildung: Wir geben die Bildung vor, wenn ihr euch nicht daran anpasst, dann könnt ihr auch nicht 100% des Geldes verlangen.
Genau.
Ja. Und das Zweite ist, dass die Waldorfschule auch sich herausnimmt, manche Schülerinnen oder Schüler nicht anzunehmen in ihrer Schule. Oder sie gar, wenn es politische Schwierigkeiten gibt, den Vertrag mit den Eltern zu kündigen. Das ist häufiger schon geschehen, vor allem wenn es um Elternhäuser ging, die politisch aktiv waren im Faschismus oder bei superrechten Parteien. Da kann man in den letzten 20 Jahren Zeitungsartikel wälzen, wo sich Waldorfschulen relativ schnell von solchen Eltern getrennt haben. Und das wäre ja nicht möglich an einer öffentlichen Schule. Zwar kann man an öffentlichen Schulen auch zwangsweise die Schule verlassen, aber wo soll man hingehen? Man geht natürlich auf die nächste öffentliche Schule. Und die Waldorfschule hat da aber eben eine merkwürdige Hoheit, die ganz normal einer Privatschule und einem Verein entspricht. Und auch das kann eine Begründung sein, warum das Bundesland sagt, wir bezahlen euch nicht 100% für dieses Geld. Und jetzt kommt meine Ambivalenz. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das einfach nachvollziehen, dass der Staat sagt, wir wollen diese Dinge regulieren und wir wollen garantieren, dass eine Schule für alle offen ist. Ihr seid aber eine Waldorfschule und ihr seid de facto nicht für alle offen, auch wenn ihr, das hast du eben auch schon gesagt, auch wenn die Waldorfschule als Selbstdefinition hat, eine Schule für alle zu sein. Ja, und im Sinne der Urschule, der Schule in Stuttgart, die für Arbeiterkinder war, gedacht war, also genau. Für eher weniger wohlhabende Elternschaften und weniger wohlhabende Schülerinnen und Schüler. Dieser Urgedanke und ein Impetus, der dahinter steht, der trägt sich bis heute durch. Und das Selbstverständnis vieler Lehrerinnen und Lehrer an den Waldorfschulen, die ich kenne, ist auch klar, wir sind für alle offen. Wir sind für alle Kulturen offen. Auch Kinder, die wenig Geld in ihrem Haushalt haben, sollten bei uns auf die Schule gehen können. Deswegen gibt es ja diese Vergünstigungen. Aber die Waldorfschule wird eben aus der Sicht eines Bundeslandes nicht als Schule für alle wahrgenommen und sie ist es auch nicht. Und deswegen wird dieses Geld eingespart. Und deshalb kann ich keine klare Haltung vermitteln dir. Ja, du hast mich jetzt gefragt, was würde ich als Tipp geben? Ich denke, dass ein gangbarer Weg ist, um die soziale Frage zu stellen und zu beantworten in den Waldorfschulen, dass man irgendwie eine Beitragsreduzierung anbieten muss. Vorzugsweise würde ich sogar sagen auf 0 €. Manchmal gibt's das aber nicht. Dass man wirklich sagt, sagen wir mal, Studenten haben ein Kind, was schon zur Schule geht und die sind selber noch am Studieren, denen kann man nicht viel Geld abknöpfen. Ja, und das muss möglich sein, dann trotzdem das Kind an die Waldorfschule schicken zu können. Und es muss trotzdem an der Schule aufgenommen werden können, auch wenn man nicht am Anfang eine Eintrittsspende leisten kann in den Verein, wie das so häufig der Fall ist. Und wenn man nicht jeden Monat 200 bis 300 Euro überweisen kann, sondern wenn es vielleicht nur 50 oder 40 Euro sind. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Und die Realität, die sich deshalb wegen dieser Finanzierungssituation an den Waldorfschulen ergibt, ist auch noch diskussionswürdig, denke ich. Ja, das ist jetzt, würde zum neuen Thema führen, aber ja. Ich denke, so können die Waldorfschulen erstmal mit diesem Problem umgehen und sie sollten es auch. Also ich würde das jeder Schule empfehlen und ich kann auch sozusagen nur herausrufen an alle Eltern, die darüber nachdenken, ihr Kind an die Waldorfschule zu geben. Fragt nach, ob es solche Möglichkeiten gibt, dass man zumindest ein kleines bisschen diese Beiträge reduziert. Denn in der Finanzierung eines Haushalts der Waldorfschule sind diese Beiträge keine elitäre Sonderzahlung, sondern sie stellen eigentlich nur sicher, dass die Waldorfschule ähnlich gut ausgestattet sein kann wie eine öffentliche Schule. Ja, es ist also, die Waldorfschule ist immer finanziell schlechter ausgestattet und sie kriegt es mit den Elternbeiträgen hin, sozusagen annähernd auf dieses Niveau auch heraufzurücken, wobei sie es, glaube ich, in aller Regel nicht schafft. Merke oder siehe, ja, das kennen auch alle, die Waldorfschulklassen sind etwas größer als die der öffentlichen Schulen. Und so kann man relativ schnell ausrechnen, wie viele Schüler muss ich eigentlich in meiner Klasse haben, damit sich dieses System trägt oder nicht? Muss ich 20 oder 40 haben? Ja, irgendwie so. Ja.
Wenn wir auch über das Thema Klassismus an der Waldorfschule sprechen, kann man nicht vergessen, dass diesem Klassismus am meisten im Klassenzimmer zu sehen ist. Welche konkreten pädagogischen Ansätze und Methoden empfiehlst du, um Klassismus an Waldorfschulen vorzubeugen?
Also Binnendifferenzierung im pädagogischen Sinne ist da genauso wichtig. Ich folge jetzt ganz plakativ der generellen Idee, dass wenn man auf einen Schüler viel Geld drauf wirft, dieser Schüler auch besser in der Schule wird. Ja, also Schülerinnen oder Schüler, die mit viel Geld im Elternhaus ausgestattet sind, haben häufig bessere Abschlüsse. Das kann man mit demografischen Erhebungsmethoden in den Stadtteilen sehen, zum Beispiel. Ja. Das heißt, wenn ich Schülerinnen oder Schüler in meiner Klasse habe, wo ich weiß, dass sie aus sozialen Brennpunkten kommen oder wo die Eltern eben sehr viel arbeiten und keine Hausaufgabenbetreuung vorliegt, kann ich durch eine Binnendifferenzierung erstmal schon gegen ansteuern. Jetzt muss ich natürlich einschränken, ja, ich bin ja Oberstufenlehrer, also wie ich das in der Unterstufe machen würde, dazu will ich nicht sagen, weil ich auch nicht so viele Ideen dazu habe. In der Oberstufe kann man verschiedene andere Möglichkeiten wählen, um Nachteile auszugleichen. Ja, man kann zum Beispiel größere Fristen setzen. Ja. Man kann sagen, hol deine Aufgaben nach in einer gewissen Zeit. Unsere Schule stellt zum Beispiel auch Computer zur Verfügung. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch keine Seltenheit nach der Pandemie. Das heißt, Haushalte, die nur über einen Rechner verfügen oder über keinen Rechner, die können sich bei uns in der Schule auf unbestimmte Zeit einen Computer ausleihen, der die grundlegenden Dinge kann. Und dann kann man auch zu Hause recherchieren für Referate, Übersetzungsprogramme benutzen, um irgendwas zu korrigieren und so weiter und so fort. Letzten Endes sind die Oberstufenschüler ja doch häufig dabei, dass sie aus dem Internet die Dinge kopieren und dann einfach... Entschuldigung. Ja, aber die Leute, die das geschickt kopieren und damit gut umgehen können, haben hinterher doch dann irgendwie bessere Ergebnisse als jene, die das gar nicht erst nachschlagen und dann manchmal auch gar nicht mehr dazu kommen, überhaupt die Hausaufgaben fertigzustellen. Das heißt, eine engere Betreuung von meiner Seite aus für diese Schülerinnen und Schüler wäre, glaube ich, sinnvoll. Eine emotionale engere Betreuung ist genauso sinnvoll, ja, als dass ich versuchen kann, eine Nähe zu den betreffenden SchülerInnen herzustellen und zu sagen, wie geht's denn eigentlich, kannst du eigentlich die Aufgaben erfüllen, ja, die wir hier machen müssen. Zweiter Punkt sind die sozialen und emotionalen Strukturen innerhalb der Klassengemeinschaft, dass zum Beispiel Menschen, die irgendwie ärmer sind, vielleicht in der Klassengemeinschaft ausgegrenzt werden. Ja, das ist aber jetzt eine These, eine Annahme von mir, und die kann ich in meiner Erfahrung nicht bestätigen, dass das so läuft, sondern ich habe den Eindruck, dass da, wo irgendwie Mobbing passiert oder Ärgereien passieren, das hat nichts mit dem finanziellen Hintergrund der Elternschaft zu tun.
Nein, nicht unbedingt.
Glücklicherweise in meiner Wahrnehmung nicht, ne? Und deswegen, das wäre sozusagen, so würde ich sagen, kann man innerhalb der Schule dagegen ansteuern. Letzter Punkt, innerhalb der Lehrerinnenschaft. Also mir ist es wichtig, dass ich im Kollegium mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche über diese Themen und das, was ich gerade schon gesagt habe, die soziale Frage stelle, immer wieder, weil ich habe ein Vorurteil gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, und zwar, dass sie häufig nur an sich selber denken und in ihrer eigenen Suppe schwimmen. Und viele Lehrerinnen und Lehrer haben auch ihre eigene Schulzeit genossen.
Hast du deine Schulzeit
genossen? Und hat ja, sehr, sehr, sehr. Ich war ja Waldorfschüler. Nailed it. Ja, und also das heißt, es gibt sozusagen im Sinne der Schülerinnen und Schüler, die vor einem sitzen, eine Schwierigkeit mit der Reflexion, ja, weil sich viele meiner Kolleginnen und Kollegen gar nicht vorstellen können, dass man Schule blöd findet und dass man Hausaufgaben blöd findet und dass man niemals Erfolg hatte in der Schule, sondern irgendwie schlechte Ergebnisse und mangelnde Kompetenz und diese Dinge jahrelang mit sich herumgetragen hat, ja. Und ich glaube, dass das auch mit dem sozialen Background der Familien zu tun hat. Und dass wir darüber sprechen müssen im Kollegium und schauen müssen, wem können wir noch helfen.
Absolut.
Die Situation ist besser geworden durch die Pandemie, denke ich. Ich hatte einige Kolleginnen, die aufopferungsvoll zu manchen nach Hause gefahren sind und denen ausgedrucktes Material mitgebracht haben, weil die wussten, die haben zu Hause keinen Drucker. Wahrscheinlich kümmert sich keiner, weil die Leute arbeiten müssen. Und so bringe ich lieber meinem Schüler alle 2 Wochen mal irgendwelche Sachen vorbei. Ja, also das ist sozusagen langsam deutlich geworden, und das geschieht jetzt nicht mehr, aber es müsste wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter geschehen. Große Klassen in der Waldorfschule, und die sind die Realität, ich weiß nicht, wie es bei euch an der Schule ist, aber ich nehme an, es sind über 30 Schülerinnen und Schüler.
Ja,
sind ganz viele. Genau. Je mehr Schüler es sind, desto schwieriger ist es für die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer, da allen hinterherzukommen. Ja, und das ist also immer ein latenter Wunsch aller Lehrerinnen und Lehrer in der Waldorfschule, dass die Klassen kleiner würden.
Das wäre super.
Und dem wird aber selten nachgegangen, aus finanziellen Gründen vor allem.
Erstmal aus finanziellen Gründen, und zweitens, wenn du die Klassen reduzierst mit dem Mangel an Lehrkräften, die man hat, dann musst du als Schule vielleicht auch weniger Leute, weniger Schülerinnen annehmen, weil wie kriegst du das gebacken, wenn du eigentlich auch nicht genug Lehrkräfte hast? Also das ist auch so ein Problem.
Genau, also das sind, ich habe da den Eindruck, dass, also da kann ich nicht so viel zu sagen, innerhalb der letzten Jahre gibt es da einen kleinen Strukturwandel, glaube ich, in der Welt der Waldorfschulen, und zwar im Sinne von, wie viele Lehrerinnen und Lehrer werden gefunden für den Waldorfschuldienst und wie viele Schülerinnen und Schüler melden sich eigentlich bei den Waldorfschulen an. Manche behaupten, es gäbe seit einigen Jahren eine leichte Sättigung, okay, zu sehen. Andere wiederum sagen, dass negative Publicity für Waldorfschulen daran schuld sei. Andere wiederum sagen, dass die Inflation die Menschen ängstlicher macht und nicht so gerne Geld für Bildung ausgeben lässt. Es gibt also ganz viele Gründe dafür. Ja. Und das alles steht dazwischen, wie du es gerade sagtest, im Sinne von, wie viele Leute wollen an die Waldorfschule, wie groß werden die Klassen, kann man Leute überhaupt ablehnen, sollte man das tun, darf man das tun und kann man überhaupt Lehrkräfte finden, die in der Lage sind, diese Klassen zu unterrichten. Auf jeden Fall, jetzt, ja. Also ich muss nochmal vielleicht einräumen, Hörerinnen und Hörer, die nicht so vertraut sind mit Waldorfschule. In vielen Fächern an der Waldorfschule werden diese großen Klassen in zwei Teile geteilt, wenn nicht sogar in drei Teile.
Ja, ja, stimmt.
Also das heißt, da wo es sinnvoll ist, ja, zum Beispiel beim Werkunterricht, wenn man mit Holz schnitzt, ja, da findet man dann eigentlich eher so 12 Schüler oder vielleicht auch nur 10 Schüler in einer Gruppe wieder, denn die müssen alle eine enge und sinnvolle Betreuung haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für Fremdsprachenunterricht, wo man in kleineren Gruppen viel besser arbeiten kann und lernen kann. Und ich behaupte mal, dass bei manchen anderen Unterrichtsfächern, wie es bei meinen eigenen ist, Geschichte, ja, da kann ich auch in größeren Gruppen arbeiten, ja.
Ja, also ich glaube, mein Kind ist auch die meiste Zeit in kleinen Gruppen. Also die sind einfach nur zum Hauptunterricht, sind die dann in der, ja, im Plenum, sagen wir mal so.
Aber ja,
dann,
genau.
Ja. Gehen wir nochmal kurz zurück zum Thema Klassismus. Markus, kann man sagen, dass die Waldorfpädagogik soziale Ungleichheiten adressiert, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Bildung und die Repräsentation verschiedener sozialer Klassen in Waldorfschulen?
Ich glaube nicht. Da müssen mir jetzt sachkundigere Leute widersprechen. Vielleicht doch. Also es gibt ein Vorurteil über Waldorfpädagogik, und zwar, dass sich Waldorfpädagoginnen und Pädagogen immer auf die förderbedürftigen Schülerinnen und Schüler stürzen. Mhm. Also Förderlehrerinnen, ja, oder sowas. Die sind super wichtig an der Waldorfschule. Ich spreche jetzt sozusagen auch aus dem Nähkästchen, ja.
Ja.
Es gibt oft einen ganz gut ausgebauten Bereich darin. Das sind super fähige Leute, die oft auch sehr viel Erfahrung schon in ihrem Leben gesammelt haben. Die sind mitunter auch nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch vielleicht noch haben eine Erzieherausbildung gemacht oder wie auch immer. Und die sind wirklich super in dem Unterstützen von einzelnen SchülerInnen, die besonderen Bedarf dafür haben. Und das wird in den ersten 8 Jahren auch häufig gemacht. Das bedeutet also, dass bei allem, was ich jetzt vorher gesagt habe, wäre vielleicht doch für manche Leute gesorgt, die sozial benachteiligt waren in ihrem Leben und dementsprechend auch bildungsmäßig größere Herausforderungen zu meistern haben im Alltag.
Ja.
Ja. Und ich weiß auch, dass es viel waldorfpädagogische wissenschaftliche Texte zu dem Thema gibt und viele Leute haben das auf dem Schirm, dass das also spezifisches Fördern von Schülern wichtig sei. Ja. Demgegenüber stehen natürlich all jene SchülerInnen, die keine spezielle Förderbedarfe haben, und demgegenüber stehen natürlich auch SchülerInnen, die unterfordert sind jeden Tag. Ja, und da gibt es einige wenige kleine Antworten darauf in der Waldorfwelt, um auch da eine Diversifizierung zu finden und also eine Binnendifferenzierung, so leistungsstarke SchülerInnen vorzunehmen. Ja, mhm. Aber ich glaube, dass das, also so wie ich das jetzt, wie ich das immer soziale Frage genannt habe, was ja eigentlich eher so ein, ja, wahrscheinlich eher so eine altmodische linke politische Haltung wäre, indem man soziale Frage sagt dazu, ja, so wie vor 150 Jahren, ja. Aber das kenne ich nicht so richtig aus dem Waldorfpädagogischen Kontext, dass man von vornherein sagt, wir sind eine Schule, die sich an ein breites, an breiten Fächer von Klassen richtet. Ein Beispiel dazu, nehme ich jetzt einfach mal aus meinem eigenen Leben. Ja, als ich Schüler war an der Waldorfschule, ich hatte einige KlassenkameradInnen mit Migrationshintergrund. Ja, meistens war das so, dass deren Eltern eine Migrationserfahrung hatten. Ja, das ist ja nun auch in den 80ern und 90ern gewesen. Das heißt, die waren in der Regel eher nicht Gastarbeiter, sondern es waren irgendwie auf irgendeinem Wege nach Deutschland gekommen. Es waren binationale Eltern, ja, in der Regel, und so. Aber trotzdem gehörten die halt zur Bildungsschicht und zur, also im Sinne des Klassismus, waren die einfach genauso, standen die genauso neben meinen eigenen Eltern wie andere Eltern, die aber weiß waren, ja, oder Deutsche waren oder Franzosen waren oder wie auch immer, ja. Und das heißt, seit ich Waldorfschule kenne, und das ist im Prinzip reflektiertermaßen vielleicht so erst seit ich irgendwie 15 bin oder 14 bin und mir so abstrakte Gedanken darüber gemacht habe, seitdem kenne ich Waldorfschulen und seitdem, ja, gibt es keine besonders, ich sage es jetzt einfach so, keine hohe soziale Durchmischung an den Schulen, ja, sondern es gibt immer mal wieder Beispiele für Menschen, die die das glücklicherweise doch irgendwie den Weg an die Waldorfschule gefunden haben, ja, aber da ist auch die Frage, inwieweit Waldorfschulen Werbung nach außen machen und sagen, ja, wir sind offen für alle, ja, denn häufig wird diese Reformpädagogik eher adressiert an Leute, die, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, auch eher ein offenes Ohr für solche Reformansätze haben.
Ja, und das ist auch der Punkt. Ich frage mich immer, wie kann man oder welche konkrete Ansätze oder Methoden können angewandt werden, um das Lernumfeld auch in Waldorfschulen demokratischer zu gestalten, sodass Schülerinnen und Schüler stärker in diesem Entscheidungsprozess einbezogen werden können und dass deren Stimmen auch mehr Gewicht haben, weil ich glaube, das ist auch ein Problem.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe schon den Eindruck, dass das vielleicht noch ein anderes Paar Schuhe ist, Demokratisierung innerhalb der Waldorfwelt. Da müssten wir dann noch ein drittes Mal drüber reden, denn einerseits ist die Waldorfschule, eine einzelne Waldorfschule in sich als solches, meist als im Ursinne demokratische flache Hierarchie aufgebaut, aber trotzdem gibt es natürlich allerlei blinde Flecken. Die Beteiligung der Elternschaft oder auch der Schülerinnenschaft fällt oft eher mau aus, ja. Also du hattest jetzt so quasi die Frage gestellt, so habe ich dich verstanden, wie könnte sich die Waldorfschule aufstellen, um auch offener für alle möglichen Leute zu wirken?
Ja.
Das ist sehr schwierig. Das kann ich, glaube ich, nicht beurteilen. Ich habe immer noch den Eindruck, dass Waldorfschule Nische ist, also eine kulturelle Nische in Deutschland.
Ja, ist es.
Die klein ist. Das Interessante ist, dass ich, als ich selber Schüler war und da wussten manche nicht ganz genau, was Waldorfschule ist. Wenn ich das so erzählt habe im Alltag gegenüber Nicht-Waldorf-SchülerInnen und wenige haben dann irgendwas von Namentanzen erzählt damals. Und das wird heutzutage, glaube ich, nicht mehr so gesagt. Das ist jetzt einfach bekannt. Also
ja, ich glaube auch.
Jetzt wissen
also
einfach alle, was Waldorfschule
gehört.
Ist. Ja, genau. Also damals war man so ein kleiner Freak, über den man sich deshalb lustig machen konnte. Inzwischen sind natürlich seit den 90er Jahren haben wir irgendwie dreimal so viele Waldorfschülerinnen in Deutschland. Das heißt, es ist immer bekannter geworden. Aber es bleibt meiner Meinung nach eine Nische, die sich eher an besonders interessierte Akademikerinnen richtet oder an Leute, die irgendwie einen besonderen Drive haben zum Thema alternative Philosophien, Menschenbild, ganzheitliches Menschenbild und so weiter. Mal ein kleiner Tipp von mir, es wäre eigentlich sehr leicht, das alles zu beantworten und an jeden Menschen heranzutreten mit dem Konzept von Waldorfpädagogik. Und zwar konkret aus unserer Konferenz ein Beispiel. Bei uns in der LehrerInnenkonferenz, wenn wir über Schüler reden, da wird dann gesagt, ja, wie sind denn die Noten in den einzelnen Fächern? Und ich kann einfach wirklich sagen, alle Fächer sind gleich viel wert bei uns. Und die sind auch im Zeugnis, ja, zumindest in dem ersten Abschluss, den man macht, ja, also dem mittleren Schulabschluss, ja, die sind alle gleich viel wert. Die MINT-Fächer, Mathe, Physik, Informatik und sowas, die sind nicht wertvoller als sprachliche Fächer. Und insofern kann ich nur in die Welt hinausgehen und sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, wenn ihr keine Lust darauf habt, dass man immer nur diese Standardfächer pauken muss und dass man nur danach bewertet wird, ob man in Englisch, Deutsch und Mathe besonders gut ist, kommt doch an die Waldorfschule. Bei uns könnt ihr, also meine 9. Klasse macht jetzt gerade Baumschnitt im Gartenbauunterricht, also spezifisches Bäume schneiden im Winter für den kommenden Frühling. Und die kriegen, ja, also da kann man auch eine Leistung für kriegen. Und wenn der Lehrer sagt, dass da eine Schülerin besonders gut mitgearbeitet hat, dann bekommt die innerhalb des LehrerInnenkollegiums eine Achtung dafür. Und dann sagen wir, wow, diese Schülerin ist richtig begabt im Baumschnitt und die kann auch besonders gut singen und sie kann auch zufällig noch Mathe, aber das sind ja drei wunderbare Fächer. Ja, und diese ganzheitliche Anerkennung eines Schülers oder einer Schülerin bei uns, und das kenne ich auch von etlichen anderen Waldorfschulen, die ist eigentlich eine Normalität. Ja, nee, sie ist nicht nur eigentlich, sie ist Normalität an Waldorfschulen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, diese Schule zu besuchen. Ja, denn
ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auf jeden Fall da anschließen. Meine Kinder, also mein ältester Sohn ist auf jeden Fall auch in der Waldorfschule. Mhm. Und wir sind noch sehr glücklich da.
Doch.
Das, du hast auch, aber auch so.
Du hast noch gesagt.
Naja, kann man immer so offen
lassen.
Ja,
genau.
Du hast auch das Wort Nische benutzt vorhin. Mhm. Und das stimmt, das. Es ist wirklich eine Nische. Mhm. Und ich frage mich immer, oder ich habe mich immer gefragt, Nischen und Teilhabe. Könnte auf jeden Fall auch schwieriger werden. Wie sieht das in Waldorfschulen? Wie können diesem Waldorfschulenmechanismen der Teilhabe und Mitbestimmung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte auch effektiv implementieren, um eine, sagen wir mal so, inklusive und partizipative Gemeinschaft zu fördern, die verschiedene Perspektiven und Hintergründe wertschätzt?
Ja, es fängt mit den Lehrerinnen und Lehrern an, natürlich. Ja. Also, ich nehme jetzt als Beispiel, ich, Markus Oberreuter, ich bin der Gatekeeper der Waldorfschule, ja, und alle meine Kolleginnen und Kollegen sind das auch. Da die Waldorfschule selbstverwaltet ist, sind alle Pädagoginnen und Pädagogen auch gleichzeitig Verwaltung der Schule und sind Schulleitung oder Personalgremium, Human Resources und you name it, ja, alles Mögliche. Ja. Aber das sind immer Pädagoginnen und Pädagogen, die da werden natürlich Fortbildungen gemacht und alles Mögliche, aber das wird alles in flacher Hierarchie organisiert. Und so wie wir sind, so schauen wir auch auf die Welt. Und so wie wir uns selbst sehen, so sehen wir auch, und so wie wir uns selbst sehen, schauen wir auch auf die Schülerinnen und Schüler. Ja. Und das kommt vielleicht, das ist sozusagen auch Thema unseres letzten Gespräches gewesen, dass ich ja bei mir anfangen muss und dass eine diverse Lehrerinnenschaft, die vielleicht selber Arbeiterkinder waren oder die vielleicht selber eine Migrationserfahrung hinter sich haben oder die vielleicht selber eine bestimmte Form von einer Behinderung haben,
ja,
nur die können ja wahrhaftig auf andere SchülerInnen schauen und sagen, ach ja, ihr seid willkommen bei uns. Und ich kritisiere das, oder ich habe das in unserem letzten Gespräch kritisiert, dass ich gesagt habe, dass ein christliches Selbstverständnis in der LehrerInnenschaft dazu führt, dass sich auch wahrscheinlich eher christliche Familien, ja, das kann ich nicht belegen, aber dass sie tendenziell sich da vielleicht eher entscheiden würden, dann auch an so eine Waldorfschule zu gehen, weil es dann auch irgendwie wischiwaschi auch noch zur Anthroposophie passt. Ja. Und wenn die LehrerInnenschaft aber selber alle nicht Arbeiterkinder sind und nicht aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, niemals Schlüsselkind waren, sondern Mutti oder Vati haben zu Hause immer schon was gekocht, ja, und man musste nicht nachmittags draußen rumhängen, weil man nicht drinnen sein konnte und hat dessen, ja, also all diese ganzen Situationen, die man so aus den Nachbarschaften kennt, also die einige vielleicht aus Nachbarschaften kennen, aus ihrer Kindheit, dass man eben nicht zu Hause war und immer nur rumgegammelt hat und nur Unfug angestellt hat, ja, und auch wenig Perspektiven hatte. Wenn solche Leute den Weg an die Waldorfschule finden und dort Lehrerinnen oder Lehrer werden, dann tut das der gesamten Gemeinschaft enorm gut.
Absolut.
Aber das gilt auch für alle anderen Schulen. Ist ja klar. Ja? Ja. Und das ist ja das, dann komme ich wieder zurück zu dem von mir so sehr beliebten Aladin Al-Mafalani. Mhm. Und zwar, der weist ja darauf hin, in vielen Studien, die er macht, dass eben die sozialen Hintergründe von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch die kulturellen Hintergründe von Lehrerinnen und Lehrern entscheidend sind.
Klar.
Mhm. Ja. Dass man so also auch diese Wahrnehmungshürden vermeiden könnte, indem ich weiß, wie sich der Schüler vor mir fühlt. Ja, nicht hundertprozentig und ich bin in einer anderen Generation, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass der was viel Besseres gerade machen würde, als meinen blöden Unterricht zu besuchen. Ja, und dass er vielleicht, also anderes Beispiel, dass er vielleicht auch viel lieber in der Schule ist, als beim unangenehmen Zuhause, wo es also... Ja. keine schöne Situation sein, ja. ist, ja. Und das, ich erlebe aber, dass wir glücklicherweise viele, ja, einfach emotional offene Pädagoginnen und Pädagogen an unserer Schule haben und auch an anderen Schulen. Und dass sie das bemerken und dass sie auch auf die Zeichen achten und sagen, ach ja, das ist ja diese eine Schülerin, die, die liebt unsere Schule so sehr, die möchte gerne an unserer Schule bleiben. Ja, dann versuchen wir sie doch auch an unserer Schule zu halten und sie besonders zu fördern, damit sie noch ein Jahr bei uns an der Schule bleiben kann, auch wenn sie formell vielleicht, wenn die Leistungen vielleicht nicht so stimmen. Ja, dann sagen wir, komm, wir üben noch mal extra. Ja, dass du bei uns bleiben kannst, weil du dich bei uns wohlfühlst. Ja, ist jetzt ein ganz hypothetisches Beispiel gewesen.
Ja. Ja, aber das ist auch lustig, weil da habe ich jetzt erstmal gerade auch nachgedacht, wie kann man eigentlich diesen soziale Gerechtigkeit und Klassismus in den Unterricht einbinden, um kritisches Denken, aber auch Empathie bei den SchülerInnen zu stärken. Also gibt es da, ja, man fragt immer so nach Formel und Formel gibt es wahrscheinlich auch da nicht, aber gibt es da auch ein How to do it?
Also es gibt, mir fallen jetzt direkt im Kopf zwei Möglichkeiten ein, die man in seinem eigenen Unterricht anwenden kann, um genau diese Hürden zu überwinden oder so, wie du es gesagt hast, ja, oder überhaupt Hürden zu nehmen. Die eine Möglichkeit ist, dass ich aufgrund des freien Lehrplans, den ich ja eben gerade schon angesprochen habe, der angebliche Nachteil, aufgrund des freien Lehrplans kann ich ja Themen auswählen, die spezifisch die Empathie bei meinen Schülerinnen und Schülern fördern, die auch meine eigene Empathie fördern. Ich glaube ja, dass die Empathie eine Art Muskel ist, den man einfach nur trainieren muss. Und es gibt merkwürdige Menschen, die trifft man manchmal, bei denen ist dieser Muskel ganz und gar untrainiert und die können keine Empathie aufbringen.
Mhm, ja.
Aber man kann das immer wieder, das geht niemals verloren, man kann es immer wieder reaktivieren und neu trainieren und wieder darauf schauen, wie geht es denn anderen Menschen auf der Welt. Und in fast allen Themen in der Schule kann ich eigentlich Empathie trainieren. Ja, das fängt im Matheunterricht an, wo ich mich mit Glücksspiel beschäftigen kann, ja, und überlegen kann, wie ticken Menschen eigentlich, wie kann man Menschen verführen mit Lotto spielen, ja? Und schon geht das konkret die Schülerinnen und Schüler etwas an mit ihrem eigenen Herzen.
Ja, total.
Ich kann im Geschichtsunterricht, so ist es bei mir, ja, kann ich mir ja besonders interessante Ereignisse auswählen, wo bestimmte Menschen einen Nachteil in ihrer Geschichte hatten oder einen Vorteil in ihrer Geschichte hatten und ich kann abstrakt darauf schauen und sagen, was hat das eigentlich für die Menschen bedeutet in dem Moment, ja, aufzustehen. Ich gebe dir ein Beispiel, vielleicht kennst du das auch, weil es spanisch ist. Es gab so eine kurze Frauenbewegung aus Chile, die hieß En Violador en Eres tú, hieß das so, ja, also
El Violador Eres tú.
Ja, genau, also das waren große Frauenaufmärsche in Santiago und auch weltweit, leider kam dann die Pandemie. Und das sind einfach interessante Ereignisse, die konkret an die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und wo man sehen kann, dass eine starke Masse auf die Straße gehen kann und sich wehren kann, ja, zum Beispiel.
Ja.
Das Gleiche kann ich im Biologieunterricht machen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann Themen herausgreifen, die das Herz meiner Schülerinnen und Schüler angehen, wo das Herz getroffen wird von diesen Themen. Und ich muss nur wachsam sein und ein Zeitgenosse sein und immer genau gucken, was liegt eigentlich an, was ist jetzt gerade los, ja? Warum spielen meine Schülerinnen und Schüler dieses Computerspiel, ja? Okay, ich guck's mir auch an und dann reden wir darüber, ja? Und dann trainiere ich diese Empathie, die ich für alle brauche. Und dann kann ich auch mal ein Thema herausgreifen im Unterricht, welches vielleicht nur eine einzige Schülerin bei uns etwas angeht. Aber vielleicht ist das Thema, wo geschwiegen wird, wo niemand etwas sagt. Das sind Themen von Menschen, die marginalisiert werden. Sei es, dass es um Sinti geht und Roma, sei es um jüdische Perspektiven im Alltag und so weiter und so fort. Ja? Also das kann ich hervorheben, wenn ich nur selber meinen Empathiemuskel genug trainiert habe. Zweite Idee, die ich habe, ist, das ist aber sehr persönlich bei mir, ich versuche, so gut es geht, auch im Unterricht, Methoden der gewaltfreien Kommunikation, ja, also Nonviolent Communication von Marshall Rosenberg, anzuwenden. Beispielsweise durch Ich-Botschaften, so heißt das, ja. Ich sage, mir geht es jetzt schlecht, weil ihr gerade meinen ganzen Unterricht gesprengt habt, ja. Und ich weiß nicht weiter. Ich bitte euch um Hilfe. Wie könnt ihr könnt mir jetzt helfen, den Unterricht wieder auf den richtigen Weg zu bringen, ja. Also es gibt schon auch Umgangsmethoden oder Umgangsformen, die man erlernen kann als Lehrerin oder Lehrer, die uns helfen dabei, in einem empathischen Miteinander zu leben und zu arbeiten und zu sprechen und dabei nicht Gewalt in der Sprache anzuwenden und nicht andere Leute überzubügeln und zu sagen, das ist Quatsch, was du erzählst, sondern zuzuhören und gleichzeitig dabei aber eben auch mit allen anderen einzuüben, wir hören uns alle gegenseitig zu und ich bin nicht wichtiger als du und du darfst mir deine Gefühle nennen und ich darf dir auch meine Gefühle nennen.
Auf jeden Fall, ja.
Und das, also ich kann nur allen zurufen, es klappt. Ich habe erst gedacht, das wäre ja Quatsch. Als ich ein junger Lehrer war, da dachte ich, das ist ja total peinlich, wenn ich jetzt meinen Schülerinnen und Schülern da sage, wie es mir geht. Na? Ich dachte, ich müsste der autoritäre Typ sein, aber das klappt doch. Es klappt. Ja, und das sind also eben kleine Methoden im Alltag, die man benutzen kann, um ein besseres, engeres Miteinander zu finden. Das ist die große Chance in der Waldorfpädagogik, wenn es ganz normal läuft, wie bis also traditionell läuft. Das heißt, man hat eine Klassenlehrerin von der 1. bis zur 8. Klasse. Wenn diese Klassenlehrerin das jetzt 8 Jahre lang einübt, ja, eine bestimmte Methode miteinander zu sprechen im Unterricht, dann wäre das ideal, glaube ich.
Ja, das wäre ein Traum. Auf
jeden dann Fall. Können sich alle daran gewöhnen und dann wissen alle, ich darf hier alles sagen, ich darf hier alles fragen. Und wenn man dazu noch demokratische Methoden im Unterricht etabliert, ja, dass man sagt, wir haben einen Klassenrat, wir dürfen Dinge ansprechen, die uns Sorgen bereiten. Und wir erleben, dass Erwachsene uns mit Macht ausstatten. Also wenn die Schülerinnen und Schüler das erleben, ja, wir werden gehört und unsere Anliegen werden auch teilweise umgesetzt oder wir dürfen sie selber umsetzen. Ja, also in einem ganz hohen Maß an Partizipation, dann wäre es wirklich ideal. Und das kritisiere ich an vielen Waldorfschulen, dass dieses Letzte, was ich gesagt habe, also die Partizipation, ja, die ist unterentwickelt.
Ja, voll, total.
An Waldorfschulen. Und da muss es mehr geben. Es ist anscheinend nicht alltäglich, dass es in Schulen einen Klassenrat gibt oder dass es irgendwie, dass KlassensprecherInnen da sind und dass sie auch genutzt werden in ihrer Funktion, sondern die sind dann da, aber letzten Endes bringen die an Weihnachten dann einfach mehr Kekse mit oder so.
Ja. Aber gibt es nicht so, also gibt es konkrete LehrerInnen-Fortbildungen, die das Bewusstsein für diesen Themen wie Klassismus, Antisemitismus schärfen und pädagogische Praktiken verbessern? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, also jüngst natürlich schon. Ich kann leider jetzt keine konkreten Namen nennen, das hätte ich vorbereiten müssen. Es gibt in dem Waldorf Lernt Podcast, gab es vor einigen Monaten ein Interview, wo Ulrike Sievers mit zwei Lehrerinnen aus Berlin gesprochen hat. Die machen eine Fortbildungsreihe in Berlin zum Thema ja Diversity in Waldorfschulen und rassismuskritische Bildung.
Ja.
Ja, die kann man also, können wir wahrscheinlich auch irgendwie nachreichen, hier bei uns in der Radiosendung. Das könnte man nochmal anschauen. Es gibt also einige Leute, die so unterwegs sind im deutschsprachigen Raum. Und das soll auch immer mehr in eine Fortbildungsform gegossen werden. Gleichermaßen macht Frank Steinwachs in Hamburg ähnliche Dinge, dass er eben sich in Schulen einladen lässt und dort Tipps gibt, wie man zum Beispiel, wie sich Waldorfschulen gegen rechts absichern oder sowas. Das ist jetzt aber nicht das, ja, genau das Gleiche, was du gefragt hast. Klar. Ich glaube, auch da gibt es viel Entwicklungspotenzial und ich kann nur daran appellieren, dass manche Leute, die Ressourcen dafür frei haben, sich vielleicht mal entschließen, das erstmal in ihrem Kollegium zu beginnen. Ja. Und
also du hast vorhin von Maria Umbach und Media Nöning gesprochen, ne? Die zwei Lehrerinnen aus Berlin.
Das sind die wahrscheinlich. Ich kann mich nicht mehr an die Namen erinnern. Genau.
Genau. Ja, weil ich bin auch dabei bei diesem Vorbild.
Ah, wunderbar. Ja, dann ist es ja wunderbar. Ja. Das würde uns nach vorne bringen, dass wir auch in der internationalen Szene weiter voranschreiten und uns da mit den anderen näher kommen. Da sind wir wieder beim Thema vom letzten Gespräch, dass Anthroposophie ja angeblich universal sein soll für die ganze Welt. Aber da sind wir wohl noch nicht so nah dran.
Nee, sind wir noch nicht.
Ja, genau. Also muss eigentlich noch viel getan werden auf dem Gebiet. Und da gibt es aber, das weiß ich einfach, weil ich an meiner Schule Leute kenne, die ich bewundere, die können das schon und die sind schon ganz schön weit und die wenden all diese Dinge auch viel besser als ich im Alltag an. Und die wird es dementsprechend ja statistisch gesehen auch an vielen anderen Waldorfschulen geben. und an die kann man sich dann halten. Ja, die da kann ich nur eine andere Nische zitieren, und zwar die Hip-Hop-Nische von früher. Damals wurde gesagt, each one teach one. Ja, also jeder Mensch kann jedem anderen Menschen auch etwas beibringen. Ja, und das müssen wir eigentlich immer in unserer Welt versuchen. Mir fällt gerade auf, die Hip-Hop-Kultur ist ja auch eine Nische gewesen. Jetzt nicht mehr, aber war sie. Und Punk-Kultur ist auch eine Nische gewesen. Und da gab es aber nicht diese Gatekeeper, wie ich es bin in der Waldorfschule sozusagen, ja, weil ich weiß bin, also ich gehe auf das Beispiel von eben zurück, ja. Ich bin weiß und bin dementsprechend eine Art autoritäre Instanz in der Waldorfschule. Und diese Nischen in der Kultur, die wir finden, ja, auch in der digitalen Kultur oder sowas, ja, da gibt es zunächst anfangs immer nicht diese Gatekeeper, sondern da darf erstmal jeder mitmachen. Und das fehlt eben in der Waldorfbewegung, dass da jeder mitmachen kann. Ja, denn wer Punk wurde, der konnte seine Identität, die er vorher hatte, natürlich sofort ablegen. Ist egal, welche Sprache man spricht, egal, welche Sprache die Eltern sprechen, egal, welche Hautfarbe man hat, man kann trotzdem Punk sein. Ja, und das ist beim Fußball auch so und bei Hip-Hop sowieso. Aber in Waldorfschule irgendwie noch nicht. Da müssen wir also hinkommen. Und eigentlich ist es nämlich egal. Aber das kann erst durchgeführt werden, wenn mein Französisch-Kollege aus Westafrika kommt und wenn mein Spanisch-Kollege aus Venezuela kommt und wenn meine Englisch-Kollegin aus Südafrika kommt und so weiter und so fort. Ja, also dass auch die ganze Welt an unserer Schule zu Hause ist, so wie ja die Schülerinnen und Schüler auch aus der ganzen Welt oft kommen und dann auch bei uns zu Hause sind. Ja, denn wir sind ja alle, in Bremen sagt man immer, wir sind alle Werder-Fans, aber der Rest ist unterschiedlich. Ja?
Ja, und somit enden wir unseren Podcast auf jeden Fall. Oh Gott. Vielen Dank, Markus, dass du diese persönliche Herangehensweise geteilt hast. Ich denke, es ist auch auf jeden Fall auch eine gute Anregung für viele, weiter zu denken, um den Kreis auch zu vergrößern, um wirklich wirklich alle mit einzuschließen und willkommen zu heißen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Und damit ist es unser Ziel mit diesem Podcast.
Amen.
Ja. Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denken möchte. Vielen Dank an euch auch, liebe ZuhörerInnen, für eure Zeit und auf bald wieder. Vielen Dank dir auch, Markus.
Vielen Dank.
Waldorf Perspektiven.